passiert das manchmal. 7 Wochen mit Gott, 2. Teil. Ich freue mich sehr auf diesen Gottesdienst mit euch, feiern zu können. Ich habe einem Bekannten in Jerusalem davon erzählt, dass wir in dieser Zeit eine Aktion machen, die heißt 7 Wochen mit Gott. Und dann fragte er, und danach? Macht ihr dann ohne Gott weiter? Wie geht's weiter? Was geschieht mit unserem Glauben? Wie wird der kraftvoll? Darum geht es heute. Das Thema hatte schon Paulus zu fassen, als er an die Gemeinde in Korinth schrieb. Ihr habt es eben gehört. Ich gab euch nur Milch und keine feste Nahrung. Ihr hättet sie gar nicht vertragen. Was meint Paulus damit? Ihr seid wie kleine Kinder im Glauben und vertragt keine feste Nahrung. Wer unter euch hat Kinder? Mal kurz, so richtig hoch die Arme. Ja, das sind doch viele. Super, ich nämlich auch. Dann wisst ihr noch, wie das war, nicht? Wenn man so ein kleines Wesen vor sich hat, dann sind die meisten Eltern furchtbar stolz und glücklich. Dabei kann man mit diesem Kleinen gar nichts anfangen. Man kann nicht mit ihnen reden, sie verstehen nichts. Ständig wollen sie etwas, sie wollen geschaukelt und gefüttert werden, sie brauchen frische Luft und es muss immer passend warm sein. Wenn irgendwas nicht stimmt, fangen sie an zu schreien. Sie halten Eltern durchgängig auf Trab und wenn man nicht hingeht und ihnen nicht gibt, was sie wollen, dann hat man auch noch ein schlechtes Gewissen. Kinder sind so süß. Sie spüren nichts, sie verstehen nichts, außer einer Sache. Sie spüren Liebe. Ein Kind, das geliebt wird, wird stark. Das ist der Hauptjob der Eltern, das Kind zu lieben. Das verstehen die Kinder. Sonst nichts, außer Hunger. Das Einzige, was sie vom Leben kennen, ist ihre kleine Welt. Alles dreht sich um sie. Sie sind der Mittelpunkt der Welt. Das ist für sie völlig klar. Sie kennen ja nichts anderes. Paulus sagt den Christen in Korinth, ihr seid im Glauben wie kleine Kinder. Das heißt dann wohl, dass Paulus ihnen erklärt, Gott liebt dich. Und du bist richtig gut, genau so wie du bist. Wenn die Leute in Korinth wie kleine Kinder sind, dann brauchen sie genau das. Was anderes können sie gar nicht verstehen. Die Welt dreht sich um sie. Mein Haus, meine Familie, mein Pferd, so denken kleine Kinder. Wenn Paulus das so sagt, dann will er den Korinthern aber auch etwas anderes mitteilen. Ich nehme an, er will ungefähr dies sagen. Liebe Korinther, als ihr das erste Mal etwas vom Glauben gehört habt, da habe ich euch von der Liebe Gottes erzählt. Ihr seid seine auserwählten Kinder. Ich habe euch ermutigt, euch die Kraft Gottes und seinen Segen zugesprochen und gesehen, wie seine Liebe in euch gewachsen ist. Ihr seid Christinnen und Christen und so langsam müsst ihr weitergehen. Man kann nicht sein Leben lang Baby bleiben, ihr werdet größer. Ihr müsst denken. Ihr müsst euren Weg mit Gott gehen und auf ihn hören. Nachfolgen nennt man das. Ein Christ ist nicht jemand, der ein einigermaßen moralisch anständiges Leben führt. Ein Christ ist jemand, der sich auf den Weg macht, den Glauben zu entdecken. Also los, die Milchzeit ist zu Ende. Jetzt gibt es feste Nahrung. Ich nehme an, ungefähr das wollte Paulus sagen. Er wollte nicht, dass die Korinther weitermachen wie bisher. Er wollte nicht, dass sie bleiben, wie sie waren. Christsein bedeutet, dass man sich Jesus anschließt. Wir versuchen zu verstehen, was er meinte, als er vom Reich Gottes sprach, von Vergebung, von Liebe und von einem Leben, wie Gott es sich ursprünglich dachte. Glaube ist eine gemeinsame Reise, ein Gemeinschaftserlebnis. Wir suchen gemeinsam, was ein Text bedeutet. Fangen wir mal bei Jesus selbst an. Jesus war kein Christ. Er war Jude. Als mir das zum ersten Mal klar wurde, war das durchaus eine erstaunliche Erkenntnis. Er dachte wie ein Jude und er lebte wie einer. Er war sogar ein besonderer Jude, er war ein Rabbi, also ein jüdischer Glaubenslehrer. Seine Aufgabe als Rabbi war, den jüdischen Glauben immer besser zu verstehen und ihn für seine Zeitgenossen verständlich in ihre Gegenwart hinein zu übersetzen. Für einen Juden ist klar, Gott lebt und sein Wort ist lebendig. Die Bibel ist nicht statisch. Sie ist nicht irgendwann einmal geschrieben worden und jetzt müssen wir nur noch so leben, wie es in der Bibel steht. Manche Leute meinen das. Sie meinen, sie könnten und sie würden einfach nur tun, was in der Bibel steht. Das Problem ist, dass da viel drin steht. George Bush hat alle seine Kriege biblisch begründet und jede Kabinettssitzung mit einem Gebet begonnen. Ich glaube nicht, dass das im Sinne Gottes war. Es kommt also darauf an, wie man das Wort des lebendigen Gottes interpretiert, wie man es versteht. Vor allem, wie man es in seinem Leben umsetzt und wie man es Wirklichkeit werden lässt. Für Jesus war klar, Nachfolger müssen nachdenken. Sie sollen verstehen, was Gott wirklich meinte. Für Jesus als Juden war klar, die Grundlage des Lebens hat Gott selbst offenbart in der Tora. Die Tora kennen wir in unserer Bibel als die 5 Bücher Mose. Das ist die Grundlage des Lebens. Jesus bezieht sich oft auf die Tora, zum Beispiel wenn er sagt, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Nun gibt es im Judentum neben der schriftlichen Tora, also den 5 Büchern Mose, auch noch eine mündliche Tora, die Gott dem Mose auch gesagt hat, die aber eben nur mündlich weitergegeben wurde von Generation zu Generation. Sie ist so etwas wie eine Auslegung der schriftlichen Tora, sie erklärt viele schwierige Stellen. Als die Römer im Jahre 70 nach Christus begannen, viele Juden aus Israel zu vertreiben, da machten sich viele Rabbis Sorgen, dass die mündliche Tora vergessen werden könnte. Sie schrieben sie auf. Und sie nannten die mündliche Tora Mishnah, das heißt auf Deutsch Wiederholung. Und jetzt wisst ihr auch, warum fast jeder Jude die mündliche Tora auswendig konnte. Sie wurde immerzu wiederholt. Im Laufe der Zeit kamen noch Kommentare dazu, Hebräisch Gemara, auf Deutsch Lehre oder Wissenschaft. Das waren ganz praktische Kommentare, die die Fragen beantworteten, was die Tora für mein Leben bedeutet. Welche praktischen Auswirkungen hat das für meinen Glauben? Alles zusammen, die schriftliche Tora, die Mishnah und die Gemara, nennen die Juden den Talmud. Und jetzt kommt's. Der Talmud ist nicht fertig. Habt ihr mal so einen Talmud gesehen? Da steht in der Mitte der Text und außen sind die Seiten frei, um weiterzuschreiben, um zu überlegen, was das bedeutet. Der Talmud kann gar nicht fertig sein, denn man muss in jeder Zeit neu überlegen, was der Text für unser Leben bedeutet. Wer überlegt das? Im Allgemeinen ein Rabbi, ein jüdischer Lehrer. Wobei es durchaus Unterschiede gibt. Es gibt berühmte Rabbis, die sich sehr intensiv Gedanken machten, die anerkannt waren und die Schüler hatten. Die Rabbis und ihre Schüler überlegten gemeinsam, wie ein Text zu verstehen und umzusetzen ist. Der Text, die Tora, den nannten die Juden das Gesetz. Das Gesetz wollten sie umsetzen oder anders ausgedrückt, sie wollten es erfüllen. Deshalb geht es auch beim Rabbi Jesus immer darum, wie wir das Gesetz erfüllen. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen. Im Gegenteil, ich werde es voll zur Geltung bringen und erfüllen. Das steht bei Matthäus in der Bergpredigt. Das Ziel ist, dem Willen Gottes näher zu kommen. Und der Zweck ist nicht in erster Linie richtiges Verstehen, sondern danach zu leben. Die Rabbis und ihre Schüler diskutierten, wie etwas umzusetzen ist. Das nannten sie übrigens binden und lösen. Also verbieten und erlauben. Sie legten für ihre Zeit fest, wie etwas zu verstehen ist und wie man im Sinne Gottes leben soll. Mit anderen Worten, es waren keine belanglosen Diskussionen, die da geführt wurden. Am Ende standen vielmehr klare Abmachungen und Lehrsätze. So wollen wir leben. Diese Lehre nannte man das Joch des Rabbis. Ein Joch wurde früher den Ochsen aufgesetzt, damit sie den Pflug ziehen konnten. Das war eine Last, es war schwer zu tragen, aber es war nötig, um zu pflügen. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das steht auch bei Matthäus im 11. Kapitel. Jeder Mensch kann sich entscheiden, der Lehre eines Rabbis zu folgen. Wenn er sich entscheidet, wird er ein Nachfolger. Er entscheidet sich, das, was dieser Rabbi, was Jesus sagt, das ist richtig. Das ist der beste Weg, dem Willen Gottes näher zu kommen. Auf diesem Weg will ich gehen, um Gott immer besser verstehen und so leben zu können, wie Gott sich das ursprünglich mal gedacht hat. Christsein bedeutet, dass man sich Jesus anschließt. Wir versuchen zu verstehen, was er meinte, als er vom Reich Gottes sprach, von Vergebung, von Liebe und von einem Leben, wie Gott es sich ursprünglich dachte. Glaube ist deshalb eine gemeinsame Reise, ein Gemeinschaftserlebnis. So wird der Glaube kraftvoll, indem wir gemeinsam, wie Jesus mit seinen Jüngern, diskutieren, wie wir als Christen leben können. Das ist mein Traum von Gemeinde. Mein Traum ist eine Gruppe von Menschen, die Gott unbedingt erfahren wollen, die von Herzen aus getrieben werden, Gott zu erfahren. Und die sich auf diese gemeinsame Reise begeben wollen. Und meine Einladung an euch ist, kommt mit. Lasst uns gemeinsam nachfolgen. Wir sind Jünger. Wir können das. Ich möchte nochmal auf den Rabbi Jesus zurückkommen. Der lehrte die Tora, er legte sie aus. Jesus glaubte wie alle Juden, dass die Tora eine Niederschrift dessen ist, was Gott gesagt hatte. Tora kann Lehre, Anweisung oder einfach Weg bedeuten. Die Juden glaubten, die Tora sei der Weg, die Wahrheit und das Leben. Sie glaubten, die beste Art zu leben sei, so zu leben, wie es die Tora vorschrieb. Die große Frage für jeden Juden war also, wie lebt man denn so, wie Gott sich das mal gedacht hat? Wie lebt man in der Wahrheit? Um das rauszukriegen, ging jeder Jude zur Zeit von Jesus in die Schule. Bildung und Erziehung waren damals kein Luxus, sondern der Schlüssel zum Überleben. Die meisten Kinder gingen so mit 6 Jahren erstmals in die Schule. Die erste Ebene der Erziehung hieß Bet Sefer, übersetzt das Haus des Buches. Sie dauerte ungefähr 4 Jahre. In dieser Zeit lernten die Schüler die Tora. Das Wort Gottes ist süß wie Honig, heißt es. Manchmal bekamen die Schüler etwas Honig auf den Finger, um es zu schmecken im Land, wo Milch und Honig fließen. Am Ende kannten die Schüler die Tora. Sie kannten sie auswendig, ganz. Alle 5 Bücher, auswendig. Dieser Text ist lebensnotwendig. Wenn Jesus in seinen Reden irgendwelche Andeutungen machte, die sich auf die Tora bezogen, dann erkannten die allermeisten Menschen ganz genau, was er meinte. Und wenn er irgendetwas anders interpretierte, horchten sie auf. Zum Beispiel, als er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, da war was los, mit Sicherheit. Zurück zu den Schülern damals. Alle Kinder lernten die Tora. Danach begann die 2. Stufe des Lernens, genannt Bet Talmud, das Haus des Lernens. Hier ging es um den Rest der jüdischen Heiligen Schrift, also um alle 39 Bücher des Alten Testaments. Sie lernten alles auswendig. Sie lernten auch die mündliche Tradition um den Text. Und vor allem lernten sie, die richtigen Fragen zu stellen. Sie lernten, Fragen zu stellen. Wenn Jesus etwas erzählte, endete er oft mit einer Frage. Das Ziel ist es, mit dem Text zu ringen. Diese 2. Stufe machten nur die besten Schüler mit. Alle anderen lernten zu Hause das Familiengewerbe. Sie wurden Handwerker, Bauern oder Fischer. Petrus zum Beispiel war Fischer. Nach der 2. Stufe bewarben sich die Allerbesten bei einem Rabbi um Talmidim, also Schüler oder Jünger zu werden. Das Ziel ist es hier, möglichst viel von dem Rabbi zu lernen, um zu werden wie er. Werden wie dieser Rabbi. Diese 3. Stufe heißt Bet Midrash, das Haus des Studierens. Der Schüler bewirbt sich und der Rabbi fragt sich, Kann dieser Schüler mein Joch tragen? Schafft er das? Hält er das aus? Und wenn er sich diese Frage positiv beantwortet hat, dann sagt er zu dem Schüler: Komm und folge mir nach. Was macht Jesus anders als hier beschrieben? Er sucht sich selbst die Schüler. Er wird aktiv. Er geht los zu einem Fischer, den er irgendwo sieht, und sagt: Folge mir nach. Er geht also zu einem der Durchgefallenen, zu denen, die es nicht in die zweite oder dritte Stufe des Lernens geschafft hatten. Wie gesagt, ein Rabbi überlegt, ob ein Schüler es schafft, sein Joch zu tragen und ihm nachzufolgen. Und er sagt: Folge mir nach, wenn er es ihm zutraut. Rabbi Jesus sagt zu Petrus: Folge mir nach. Kennt ihr diese Geschichte? Ich habe mich immer gefragt, wie das sein konnte, dass Jesus das sagt und dass Petrus daraufhin alles stehen und liegen lässt, um ihm nachzufolgen. Er verlässt alles, Haus, Hof, Familie. Die Jünger trafen sich später immer wieder im Haus der Schwiegermutter des Petrus. Petrus war also verheiratet. Er hat sie alle zurückgelassen und ist mit Jesus gezogen. Warum machte er das? Die Antwort scheint zu sein, dass Jesus es ihm zutraute. Du schaffst das. Du kannst das. Du kannst das Reich Gottes auf die Erde bringen. Du kannst leben, wie Gott es mal geplant hat. Du kannst mir nachfolgen. Erinnert ihr euch an die Geschichte vom Sturm auf dem See? Die Jünger waren mit dem Boot vorgefahren und mitten im Sturm kam Jesus hinterher, zu Fuß auf dem See. Und Petrus sagte: Das möchte ich auch können. Das ist das, was die Jünger sollen. Sie sollen werden wie der Rabbi, wie der Lehrer. Petrus macht das. Er macht genau das, was er soll. Und Jesus antwortet: Dann komm. Petrus stieg aus und ging los. Und dann heißt es, er sah den Sturm und den See und er bekam Angst und begann zu sinken. Jesus rettete ihn und sagte: Du Kleingläubiger. Was meint er damit? Welchen Glauben hatte Petrus verloren? Nicht den Glauben an Gott, sondern den Glauben an sich selbst. Jesus sagt: Du kannst das, sonst hätte er ihn nicht auserwählt. Du bist berufen in das Reich Gottes. Jesus ärgerte sich, weil Petrus nicht merkte, wozu er fähig war. Wenn Jesus einen Menschen in die Nachfolge ruft, dann heißt das, Jesus traut ihm eine Menge zu. Und wenn er uns in die Nachfolge ruft, dann traut er es uns zu. Er glaubt an uns. Glaubst du das? Wenn Jesus den Menschen etwas vom Reich Gottes erzählt, dann endet er oft mit dieser Frage: Glaubst du das? Mein Traum von Gemeinde ist eine Gruppe von Menschen, die unbedingt Gott erfahren wollen. Und die gemeinsam überlegen, wie können wir so leben, wie Jesus uns das gesagt hat. Paulus nennt das Erneuerung, werden, wie Gott uns wollte, großherzig, liebevoll und mitfühlend. Jesus sagt am Ende des Matthäusevangeliums: Geht hin in alle Welt und macht alle Menschen zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, so zu leben, wie ich es euch gezeigt habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Er sagt: Macht alle Menschen zu Jüngern. Er traut es uns offenbar zu. Er traut dir zu, ein Nachfolger zu sein. Glaubst du das? Ich würde gerne mit euch beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns gezeigt hast und immer wieder zeigst, was es bedeutet, in deinem Sinne zu leben. Es ist nicht leicht, das in den Alltag umzusetzen. Ich danke dir dafür, dass du uns berufen hast, dass du uns auch in die Gemeinschaft berufen hast, das gemeinsam weiterzutragen, zu diskutieren, zu überlegen, was es bedeutet, in deinem Sinne zu leben. Und ich bitte dich, dass du uns stärkst, dass du mit der Kraft deines Heiligen Geistes bei uns bist, wenn wir in unseren Alltag gehen und wenn wir in unserem Alltag als Christen leben wollen, als deine Schüler und deine Nachfolger. Segne uns und stärke uns. Amen.